Ich habe auch eine laute Stimme, also es geht auch ohne. Okay, gut. Dankeschön. Ein Lob den Technikern. Ich würde gerne am Anfang noch beten. Vater, ich preise dich für diesen Tag, Herr. Ich danke dir schon, dass du schon gesprochen hast, auch durch Lieder, alles, was jetzt heute schon gesagt wurde. Wir bitten dich, dass du jetzt auch, wenn ich das Wort auslege, Herr, dass du dabei bist, und ich bitte dich, dass all das, was menschlich ist, dass wir das ganz wieder schnell vergessen, und das, was von dir kommt, das soll gute Frucht bringen, in unserem Herzen verankert sein und bleiben. Amen. Kurze Frage. Warum bist du hier heute Morgen? Okay. Also ich will jetzt keine Meldungen. Aber je nachdem, auf welcher Ebene wir uns dann so bewegen und wie ehrlich wir auch zu uns selber sind, kommen wir ganz bestimmt zu ganz unterschiedlichen Antworten. Vielleicht ist es Gewohnheit, vielleicht ist es ein Pflichtgefühl, vielleicht ist es einfach das Bedürfnis nach Gemeinschaft mit anderen, mit Geschwistern, Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht ist es dein Wissens- und Kaffeedurst. Vielleicht ist es deine Lust zu singen oder den Herrn zu preisen. Und vielleicht ist es aber auch der Wunsch, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Wir befinden uns ja immer noch in der Predigtreihe in tragfähigen Beziehungen leben. Leben in einem Netz von Beziehungen, so wie wir es hier jetzt dargestellt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, über diesem Netz, da steht ein Satz. Seht ihr den? Der Grund, warum dieses Netz überhaupt existiert, gebildet wurde, es ist der Auftrag Gottes an uns. Und wie lautet dieser Auftrag? Nicht so schnell. Ja, kommt noch. Genau. Als Gemeinde hatten wir auch mal so einen Leitsatz, ne, über unsere Gemeinde. Wer kennt den noch? Mal erstmal Hände heben. Wer kennt unseren Leitsatz? Oh. Sätzen 5. Also, dann müssen wir den mal sagen. Wer kann den denn rezitieren? Ah, er ist schon ganz lang dabei. Laut. Sehr gut. Genau. Und jetzt kommt das, was die Claudia gesagt hat. Das steht in Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Da hat Jesus gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da stecken zwei Aufträge drin. Einmal das Hinführen zu Jesus und natürlich auch, dass die Menschen, die hingeführt wurden, auch bleiben bei Jesus. Das heißt, evangelisieren, aber auch gleichzeitig müssen die Menschen mit guter geistlicher Nahrung versorgt werden. Anders ausgedrückt, unser Auftrag ist es, das Reich der Himmel, von dem Jesus immer wieder spricht, schon jetzt und hier wachsen zu lassen. Jesus sagt in Matthäus 13, 33, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Also das Reich der Himmel soll in unsere Welt und unsere Zeit so richtig durchbrechen, soll alles durchdringen. Und Jesus sagt, mit mir ist dieses Reich, was wir letztendlich hundertprozentig mit all den Verheißungen erst nach unserem Ableben hier wahrnehmen dürfen, ist aber schon hier auf diese Welt hineingebrochen. Und wir sollen Assistenten Gottes sein, wir sollen Botschafter Gottes sein, ihn unterstützen, dass dieser Sauerteig total durchdrungen wird. Das Reich Gottes soll wachsen und sich ausbreiten. Das kann niemand alleine. Es muss ein Netzwerk her. Und da in diesem Netzwerk, da bleiben nicht nur Fische hängen. Ne? Jesus hat ja zu Petrus auch mal gesagt, ich will aus dir was machen? Ein Menschenfischer. Und ich denke, dieser Auftrag gilt natürlich für uns auch. Wir alle sind auch Menschenfischer. Aber es sollen nicht nur Fische fangen, sondern, davon war auch schon der Fall, wir haben das auch ganz plastisch gesehen, es soll auch ein tragfähiges Netz sein, das wir einander tragen. Findest du da einen Amen dazu? Oh, das war noch dürftig. Nochmal. Amen. Ah, also früher habe ich immer solche Prediger gehasst, ne, die gesagt haben, hör ich ein Amen! Aber irgendwie hat's doch was, ne? Ich muss euch mal ein bisschen aufwecken hier, ihr seid noch so müde. Ihr könnt, also, könnt ihr ruhig machen, ne? Also das hat ja schon was, ne, in Amerika so, oh, preach it, brother, yes! Und so, könnt ihr ruhig mal reinschreien, das ermutigt mich vielleicht, weiß ich nicht. Entschuldigung, ich will jetzt, naja, gut. Jetzt habe ich was gesagt, ja. Okay, zu diesem Auftrag gehört was ganz Wichtiges. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen, nicht nur ein bisschen, und zwar die Einheit. Wir können einen Auftrag nicht erfüllen, wenn wir nicht ein gewisses Maß an Einheit haben. Und Jesus selbst hat, als er hier auf dieser Welt lebte, zu seinem Vater um Einheit gebeten, dass die Menschen, die Nachfolger von ihm, genauso in Einheit leben, wie sie, Jesus und der Vater, eins waren. Johannes 17, genau. Das ist eigentlich eine Dimension, die übersteigt meine Vorstellungskraft. Wie soll ich denn mit der Barbara so eins sein, wie Jesus mit dem Vater eins war? Boah, krass. Aber Jesus hat das gebetet. Mal andersherum gedacht. Was passiert, wenn keine Einheit da ist? Die Uneinigkeit mindert oder verhindert so eine gewisse Durchschlagskraft auch. Ein Werk, wo Menschen uneins sind, wird weder effektiv sein, noch wird es auch auf Dauer bestehen können. Und Jesus selbst hat es so formuliert. Jesus, ihm wurde mal vorgeworfen, hey, du treibst ja die Dämonen mit Beelzebul aus, einer der obersten der Dämonen. Ja. Und Jesus antwortet darauf, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. So ist es auch bei uns. Wir können nicht immer alle einer Meinung sein, oder? Moni, sind wir? Ja, wir zwei haben immer eine Meinung, gell? Wir. Aber Gott hat uns so unterschiedlich auch gemacht. Wir sind einfach Originale. Wir sind einzigartig. Wir haben ganz unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben gemacht, unterschiedliche Erkenntnisse geworden. Und wir können nicht in allem eins sein. Aber wir können in den wichtigen, besonders in den geistigen Dingen eins sein. Ein Beispiel. Ich habe Bernd extra gefragt, ob ich das sagen darf. Ich darf sagen. Bernd und ich, wir sind uns nicht immer eins. Nein, doch, also zum Beispiel, ein Beispiel. In der Frage der Rasenpflege. Da treffen zwei Welten aufeinander. Gänseblümchenfreier, ich muss das jetzt mal lesen, ich finde den Satz so toll. Gänseblümchenfreier englischer Rasen kontra bienenfreundliche Blumenwiese. Ihr könnt jetzt raten, wer welcher Meinung ist. Da sind wir total uneins. Ja? Aber es hat mit großer Wahrscheinlichkeit keine Ewigkeitsrelevanz. Richtig? Da dürfen wir ruhig uneins sein. Das macht nichts. Aber in anderen wichtigen Sachen sind wir uns eins. Nämlich, wenn es um die Errettung von Menschen geht, die Jesus noch nicht kennen. Wenn es um Leidenschaft geht, für sein Reich zu kämpfen, da sind wir uns total eins. Wir können nicht in alle Dinge eins sein, wir müssen es auch nicht. Wir müssen nicht die gleiche politische Meinung haben. Wir müssen nicht die gleichen Hobbys haben, die gleichen Vorlieben. Wir müssen auch nicht die gleiche Meinung haben über die Farbe der Sitzplätze. Wir müssen nicht mal sogar in die gleiche Kirche gehen. Aber worüber wir eins sein sollten, da steht einiges in Römer 12, Vers 10. Ich habe das mit dem einen oder anderen Punkt noch ergänzt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Retter, ein Vater, ein Weg zur Rettung, ein Missionsauftrag, eine Liebe zum Herrn. Stilfragen dürfen sehr gerne in den Hintergrund treten. Ob ich jetzt einen bedeutungsschweren Chorus mit nicht so leicht verständlichem Vokabular oder moderne Lieder singe, die durch 20-maliges Wiederholen von Gottes Wort die göttliche Wahrheit so richtig ins Herz rutschen lassen. Leute, das ist für die Einheit sekundär. Okay, bitte. Und selbst manche theologische Frage treten für die Einheit in den Hintergrund. Natürlich gibt es da so gewisse Grenzen, ja? Also wenn wir als baptistische Gemeinde irgendwann so unser Verständnis von Glaubenstaufe extrem stark verändern, dann müssen wir uns überlegen, läuft hier alles noch richtig? Versteht ihr mich? Ich darf mal ehrlich sein, ja? Darf ich ehrlich sein? Ich spreche mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also wir sind ja auch in der Ökumene. Und ich bin nicht mit allem einverstanden, was auch hier in Oberramstadt an theologischen Auffassungen in den verschiedenen Kirchen sind. Wir arbeiten da mit drei anderen Kirchen auch zusammen. Und ich habe denen das auch schon gesagt. Deswegen darf ich auch, denke ich, das hier auch so weitergeben. Und da gibt's so manche theologische Unterschiede. Aber trotzdem suchen wir die Einheit. Und wir konzentrieren uns auf das, was uns eint, um für unseren Herrn doch noch einige Menschen auch durch diese gemeinsame Arbeit irgendwie in sein Reich hineinzulieben. Epheser 4 spricht davon, wie die Einheit im Geist aussehen soll. Und Einheit ist wichtig. Was denkt ihr, was möglich ist, wenn wir alle an einem Strang ziehen? Im 1. Mose 11, Vers 6 steht Folgendes. Und zwar ging es da um den Turmbau zu Babel. Ja? Die Babylonier oder die in Babel gelebt haben, die haben diesen Turm gebaut, ja, und waren da fleißig dabei und haben gesagt, ja, lasst uns einen Namen machen und so weiter, ja. Die hatten ein Ziel, ja, und das ging da gut voran. Und der Herr, der schaut von oben herab und sagt dann, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Achtung, so spricht der Herr, was jetzt kommt. Und der muss es ja wissen. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie tun, zu ersinnen. Eine steile Aussage. Und es waren nicht unbedingt Menschen, die jetzt Gott geliebt haben oder Gott jetzt nachfolgen wollten. Und das sagt der Herr über diese Menschen. Was könnte bei Menschen möglich sein, die an Gott glauben und an einem Strang ziehen? Was ist im Reich Gottes möglich, wenn beispielsweise auch eine Einheit zwischen den Generationen hergestellt werden würde? Die Dynamik der Jugend gepaart mit dem Wohlwollen der Erfahrung und der Weisheit der älteren Generation. Und wir müssen nicht immer alles verstehen, was unsere Geschwister tun. Ich hätte es zwar nie gedacht, aber ich bin jetzt mittlerweile auch schon da angekommen, wo ich nicht mehr jeden christlichen Musikstil irgendwie so nachvollziehen kann und wo diese Musik mich auch nicht unbedingt so näher zum Herrn führt. Versteht ihr, was ich meine? Nee? Okay. Aber wenn es Menschen gibt, die da drin den Herrn finden. Und wenn dieser Musikstil dem Herrn Ehre gibt, dann will ich das gerne tolerieren Und ich will auch dem wohlwollend gegenüberstehen und bestenfalls auch fördern. Das wäre ein Lebensstil, ha? Huh? Wie schaffen wir das? Die Bibel spricht vom Band des Friedens, das uns zusammenhält. Der Schlüsselvers dazu findet man in Epheser 4, 1 bis 7. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene, das sagt Paulus, im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut. Braucht man viel Mut, gell? Einander in Liebe ertragend, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Einheit in unserer Unterschiedlichkeit ist nur durch den Heiligen Geist herzustellen. Und deswegen finde ich es auch von unschätzbarem Wert, wenn wir gemeinsam in die Gegenwart Gottes treten und auch gemeinsam den Heiligen Geist in seiner Wirkung erleben. Wie schaffen wir den Auftrag Gottes zu erfüllen? Indem wir die Einheit des Geistes bewahren und indem wir die uns geschenkten Gaben einsetzen. Bevor wir jetzt näher auf die Gaben eingehen, finde ich es ganz wichtig, auch zu klären, wozu sind denn diese Gaben überhaupt da? Gaben sind dazu da, die Gemeinde zu erbauen, auszurüsten und ihr gut zu tun. Damit ist der Leib insgesamt gemeint, aber auch der persönliche Glaube impliziert. Und Gaben sind in erster Linie jetzt nicht für mich, sondern für die anderen. Dass ich dabei auch gesegnet werde, das darf ich natürlich genussvoll mitnehmen, ja. Aber in erster Linie sind die Gaben für die anderen. Des Weiteren hat Gott sicherlich mit Absicht uns als Glieder eines Leibes geschaffen. Und es gibt im Reich Gottes, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine gesehen habt, aber es gibt im Reich Gottes keine eierlegende Wollmilchsau. Was? Leider? Nein. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Und jeder hat seine Gaben, eine oder mehrere. Und wir können einfach nicht alles gleich gut. Das geht nicht. Einmal, weil der Auftrag, den uns Gott gegeben hat, einfach viel zu groß ist und Einzelne würden das überhaupt nicht schaffen. Und zum anderen denke ich auch deshalb, weil es uns auch demütig hält. Wir brauchen einander. Leider haben wir Menschen natürlich seit Adam und Eva so die Tendenz, alles unabhängig zu machen. Und wir brauchen niemanden und wir sind autark. Ja, ich alleine groß und so, ne? Das ist nicht im Gottes Sinne. Gott hat einen anderen Plan. Und interessant finde ich auch, dass nicht jeder so das gleiche Maß an Gaben bekommen hat. Die Frage stellt sich natürlich, wenn wir irgendwann mal im Himmel angekommen sind, und da gibt's ja einen Lohn, habt ihr das gewusst? Ne? Ihr kriegt einen Lohn im Himmel. Also wenn ich viel geleistet habe hier, viele Gaben eingesetzt habe und so weiter, ja, boah, da kriege ich viel Lohn. Ja, ey, ich wollte noch ein bisschen provozieren, aber du. Nein, das ist nicht so. Sondern was wird bewertet? Ja, was wird bewertet am Ende? Was sagt der Herr, wenn wir irgendwann mal da oben ankommen? Also ich weiß es nicht, hundertprozentig. Aber die Bibel gibt da so ein paar Hinweise. Was sagt der Herr? Was wird bewertet? Die Treue. Du musst nur treu sein in dem, was du bekommst. Die Treue. Und niemand muss traurig sein. Ich weiß nicht, früher als so anfangs Babychrist habe ich gedacht, oh, ich will auch mal hier vorne stehen oder beim Lobpreisteam leiten und so, ne? Hey, kommt überhaupt nicht drauf an. Kommt überhaupt nicht drauf an. Du musst nicht traurig sein. Und auch wenn du nur eine Gabe bekommen hast und du hast mindestens eine Gabe, das kann ich dir sagen. Du hast mindestens eine Gabe. Du musst auch nicht traurig sein, wenn neben dir einer steht, der so multibegabt ist. Nicht schlimm. Im Gegenteil kann man jetzt nicht sagen, aber ich möchte euch sagen, dass wer viele Begabungen bekommen hat, der hat auch eine gewisse Verantwortung. Lukas 12, Vers 48 steht Folgendes. Jedem aber, dem viel gegeben ist, wird von ihm verlangt werden. Gib doch der Asterix mal ein Mikrofon, die kann dann auswendig zitieren hier. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wenn man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Mit der Begabung steigt auch die Verantwortung. So darfst du einfach zufrieden sein mit dem, was du bekommen hast und mit dem, was du hast, verantwortungsvoll umgehen. Sei es jetzt viel oder wenig, sei es jetzt, dass die Menschen es hoch ansehen oder nicht. Ey Leute, kommt überhaupt nicht drauf an. Wuchere mit dem, was du hast. Von welchen Gaben sprechen wir jetzt eigentlich? Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, da gibt es eine ganze Fülle. Ich habe mich da orientiert an einem Buch von Heiner Rust, das heißt Charismatisch dienen. Und da sind die verschiedenen Gaben, die man auch Charismen nennt, aufgelistet und bearbeitet. Da gibt es einmal die Gaben, die wir im 1. Korinther 12 finden. Manche bezeichnen die als sogenannte Geistesgaben. Und auch hier wird wieder betont, diese Gaben sind in erster Linie nicht für den Gabenträger. Also eine Gabe, die Sprachenrede wird da genannt. Da heißt es, die erbaut mich auch selber. Das ist jetzt vielleicht so die einzige Ausnahme. Aber grundsätzlich ist diese Sprachen, also sind die Gaben für andere gedacht. 1. Korinther 12, Vers 7 steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Ich möchte sie jetzt nur mal, also das wäre ja nochmal eine Predigtreihe hier irgendwie, nur mal kurz nennen, vielleicht auch nochmal kurz beschreiben, aber dafür langt jetzt unsere Zeit nicht. Da gibt es einmal das Wort der Weisheit. Ja? Wenn du so eine übernatürliche Weisheit hast in einer problematischen Situation, dann die Worte der Erkenntnis, ja, wenn Gott da auch in einer Situation was offenbart, was im Prinzip kein Mensch wissen kann. Die Gabe des Glaubens, wenn du auf einmal einen ganz besonderen Glauben hast, ja, ist mir jetzt auch noch nicht so oft passiert. Ich zitiere da gern an der Spielplatzbande, ja, wo wir noch keinen Bauwagen hatten und so weiter und ich dann großkotzig gesagt hat, so, wo die Leute gesagt, ja, was macht er, wenn es regnet, ne? Ich dachte, das wird nicht regnen, ne? Und es hat wirklich, außer einem Mal, wo wir das Thema hatten, Gott ist wieder Regen, hatten wir immer trockenes Wetter, ja. Das war vielleicht sowas, weiß ich nicht. Okay, also es ist spannend, sich mit den Sachen wirklich zu beschäftigen. Die Gaben der Kraftwirkung, Gabe der Prophetie, Gabe der Geisterunterscheidung. Also manchmal tritt der Widersacher ja auch auf mit einem Engelsgesicht, ja. Und Jesus selber wurde ja versucht mit Gottes Wort auch, ja. Da gibt es Menschen oder eine Gabe, die das genau unterscheiden kann, auch wenn es jetzt lichtmäßig aussieht, ist es doch Finsternis. Dann die Gabe der Glossolalie, nennt man das, oder Sprachenrede. Und die Gabe der Auslegung dieser Sprachenrede. Dann gibt es weitere Gaben, die in der Bibel genannt werden. Die Gabe der Diakonie und Hilfeleistung. Die Gabe der Lehre, der Leitung, der Seelsorge. Die Gabe des Teilens, der Barmherzigkeit. Und dann gibt es noch Gaben, die in sogenannte Leitungsdienste einmünden, auch bekannt unter dem fünffältigen Dienst. Und ich möchte aus der Bibel jetzt Epheser 4 ab Kapitel 11 zitieren und da steckt ganz viel drin. Ich möchte, dass ihr da jetzt mal aufmerksam zuhört. Das ist so ein kurzer Text, aber da steckt so viel drin. Hier geht es um Ziel, hier geht es um Motivation, um Struktur. Und er, Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung, also wieder für andere, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen, kommt's wieder, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife und zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Was für tolle Aussichten, wenn alle Gaben in Beziehung zueinander gelebt werden. Einheit, Erkenntnis, Mündigkeit, Wachstum, Selbstauferbauung. Alle Dinge, die wir gerne hätten. Deshalb sollen wir passiv sein und abwarten, ob sich die eine oder andere Gabe einstellt. Was? Quatsch? Ehrlich? Oh, habe ich mich verlesen? Ah, ihr seid noch bei mir, das ist gut. Ich lasse die Bibel sprechen. 1. Korinther 14,1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Eifern. Im Griechischen heißt das Zeloo. Vielleicht kennt ihr die Zeloten. Einer der Jünger war ein Zelot. Das war eine Gang von Menschen, kann man schon sagen, die auch mit Gewalt sich von der römischen Herrschaft befreien wollten. Die waren nicht passiv. Die waren höchst aktiv. Wie kommt man jetzt zu den Gaben? Ich habe schon gesagt, du hast mindestens eine Gabe von Gott geschenkt bekommen. Und Gott brennt darauf, diese Gabe in dir zu entwickeln. Und wenn du sie noch nicht entdeckt hast, vielleicht erstmal zu entdecken. Und wenn du nicht so recht weißt, was du für eine Gabe hast, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst natürlich erstmal Gott selber fragen, ne? Der direkte Weg ist immer der beste. Aber vielleicht auch andere Menschen fragen. Was siehst du denn in mir? Das ist total interessant. Wir haben das mal im Hauskreis gemacht. Das war echt turbo interessant. Wir haben dann auch so hörendes Gebet gemacht. Und was für eine Übereinstimmung. Wir haben uns ja vorher nicht abgesprochen, ja? Wenn wir uns dann einzelne Teilnehmer, Peter weiß es noch, ne, Caro? Einzelne Teilnehmer vorgenommen, das war echt krass. Und auch Sachen, wo wir das selber nicht so gedacht hätten. Frag doch mal einfach andere Menschen. Natürlich gibt es auch Tests, ja? Kannst du ja auch runterladen. Wir haben jetzt, als Gemeindeleitung waren wir auf Konferenz gewesen. Da gibt es zum Beispiel AHELP heißt es, AHELP. Da kannst du einen Test machen, ja. Da kannst du nachschauen, welchen Teil zum Beispiel des fünffältigen Dienstes würde denn auf mich passen. Du kannst auf Seminare gehen oder auch ganz biblisch durch Gebet und Handauflegung, so wie es Paulus bei Timotheus gemacht hat. Da steht zum Beispiel 1. Timotheus 4, Vers 14, sagt Paulus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältestenschaft. Also wenn du es nicht weißt, dann musst du zum Bernd gehen, ne? Der einzige Älteste momentan bei uns. Da kann dir mal die Hand auflegen und vielleicht kommt ja was, ja? Und wenn du dann weißt, was deine Gabe ist, dann bitte pflege sie. arbeite da weiter, bilde dich weiter. Such dir Menschen, die eine ähnliche Berufung haben, eine ähnliche Gabe haben wie du. Tausch dich aus und lerne von ihnen. Damit unser Netz tragfähig wird. Damit der Leib wächst und das Reich der Himmel schon jetzt hier auf Erden zu spüren ist. Ihr habt es gleich geschafft. Ich komme zum Schluss. Gott hat einen Auftrag für uns. Und er hat dich eingeplant. Ich habe mal ein paar Fragen. Und ich möchte dich bitten, dass du ein oder zwei Fragen, die dich jetzt am meisten ansprechen, verinnerlichst, aufschreibst, ins Bad gehst, das direkt gegenüber von deiner Toilette hinhängst und jedes Mal, wenn du aufs stille Örtchen gehst, bitte schau da mal drauf, ja? Und versuch das dann umzusetzen, was du da aufgeschrieben hast. Wo lebe ich den Auftrag Gottes im Netzwerk? Wo lebe ich den Auftrag Gottes im Netzwerk? Wie kann ich die Einheit im Beziehungsnetz fördern? Welche Gaben habe ich und wo kann ich sie in mein Beziehungsnetz einbringen? Was ist der nächste Schritt, um meine Gaben zu finden bzw. zu entwickeln? Mit welchen Personen sollte ich mich treffen? Wo lebe ich den Auftrag Gottes im Netzwerk? Wie kann ich die Einheit im Beziehungsnetz fördern? Welche Gaben habe ich und wo kann ich sie in mein Beziehungsnetz einbringen? Was ist der nächste Schritt, um meine Gaben zu finden bzw. zu entwickeln? Mit welchen Personen sollte ich mich treffen? Amen. Ich habe hier noch ein paar Zettel ausgedruckt. Wenn dir das alles ein bisschen schnell gegangen ist. Und zwar stehen hier nochmal all die Gaben drauf, die ich erwähnt habe, mit einer kurzen Definition und auch einer Bibelstelle, wo du das noch nachlesen kannst. Kannst du dir gerne abholen, wo? Hier. Ich leg's mal hier hin. Genau, zum gesegneten Gebrauch.